Matthias, darf
Sophie.
Ich... Darf ich ja eigentlich sagen, dass du rauchst?
Hast du ja schon.
Das hätten wir ja auch rausschneiden können.
Ja, aber das ist ja schon bekannt. Wer hier öfter zuhört, weiß das schon, dass ich immer noch rauche. Ja,
die größten Fans. Also, seit 6 Jahren gibt es ja diese Schockbilder auf Zigarettenschachteln in Deutschland.
Ja.
So mit braunen, abgefaulten Stummelzähnen, kommt dir bekannt vorne. Oder Eltern, die an einem Kindersarg stehen.
Mhm.
Zeig mal deinen Tabak, was da drauf?
Warte. Was da drauf? Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden.
Auch das, schön.
Ja, ist dann eher so ein schwarzes Bild. Mein Tabak ist zum Glück schon so zerknittert, dass man es nicht mehr genau erkennt.
Jetzt mal im Ernst, jucken dich diese Bilder noch, wenn du
also
Tabak
ja,
hast?
Also ja, manche und manchmal schon, aber meistens verdränge ich das dann auch wieder gleich. Also nicht nachhaltig.
Okay. Und was würdest du jetzt sagen, wenn sowas, also solche Bilder auch auf Fleisch drauf wären? Also, ne, du gehst in die Kantine, da gibt's gerade Burger und bei der Burgerausgabe hängt auch so ein Schockbild.
Fände ich, glaube ich, erstmal doof. Also, fand ich ja bei den Zigarettenbildern auch doof. Aber wie gesagt, vielleicht verdränge ich es dann auch, weiß ich nicht. Also erstmal könnte mich schon auch schocken, wenn es ein Schockbild wäre.
Okay, dann gucken wir uns mal an, wie solche Klimaschockbilder in der neuen Studie angekommen sind. Bringen die was oder ist das totaler Blödsinn?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir schauen auch heute wieder, wie es unserer Erde diese Woche so geht und was aktuell getan wird oder was man noch tun könnte, um sie und die Lebewesen drauf zu schützen.
Weil, hey, die Lebewesen auf der Erde, das sind auch wir.
Ja.
Und wir, das sind Sophie Stiegler.
Und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und eine Sache, die haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt in diesem Podcast.
Vielleicht ein, zwei,
ja, also eine Mal. Sache, die Klimaforschende dringend empfehlen, das ist weniger Fleisch essen. Aber ist schwierig, wenn man Fleisch lecker findet, so wie ich.
Und ich.
Dabei wissen wir eigentlich, Fleisch, so wie es momentan meistens entsteht, ist schädlich für Umwelt und Klima. Viel Ackerfläche geht dafür drauf, um Tierfutter anzubauen. Dann brauche ich Weiden für die Tiere. Dafür wird immer noch sehr viel Regenwald abgeholzt. Gewässer werden verschmutzt. Und aus so einem Rind kommt tatsächlich wirklich viel Methan raus. Das weiß ich alles, aber trotzdem ist so ein Rindergulasch halt lecker.
Aber man könnte Leuten wie uns ja auch vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben. Und da gab es jetzt einen spannenden Versuch von der Uni Durham in Großbritannien. Die haben gut 1000 Erwachsenen Bilder gezeigt von Essen und haben gesagt, okay, ne, entscheidet mal, was würdet ihr jetzt am liebsten essen? Es gab Burger zur Auswahl, Curry, Lasagne, Nudelauflauf, Quiche, was auch immer. Und es gab alles in verschiedenen Varianten, also einmal Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan. Und dazu gab es so verschiedene Warnhinweise mit Bildern.
Sag mal.
Einmal stand da, Fleisch essen trägt zu schlechter Gesundheit bei. Einmal Fleisch essen trägt zum Klimawandel bei.
Das ist jetzt noch relativ langweilig. Was für Bilder waren dann dabei beim Burger? Dann eine Fettleber oder sowas?
Ja, da liegt so ein Mann am Boden, sieht nicht so fit aus und der wird gerade wiederbelebt.
Okay, das ist schon krasser. Du hast ja Schockbilder angekündigt. Wie sah denn das Bild zur Klimaerwärmung, Klimawarnung aus?
Ja, habe ich dir mitgebracht. Guck mal.
Warte. Okay, das ist schon jetzt eher so Endzeitstimmung, richtig? Also hier ziemliche tote Landschaft, rauchende Bäume, verbrannte Erde.
Im Hintergrund brennt es noch so ein bisschen.
Ja, gelber Himmel. Okay, also wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, wir haben den Link zu den Bildern in den Shownotes verpackt. Und aber sag mal, Sophie, jetzt bei dem Test, was kam denn da raus? War das so shocking, dass das Ergebnisse hatte?
Die Leute sollten ja auswählen, was sie essen würden. Mhm. Und ohne so eine Warnung haben sie in 2 von 3 Fällen irgendwas mit Fleisch gewählt. Also war schon ziemlich beliebt. Und mit dieser Warnung so zwischen 7 und 9% weniger Fleisch.
Das war dann aber immer noch mehr als die Hälfte, die am liebsten Fleisch wollte.
Ja, ja, das stimmt schon, aber es war weniger.
Okay, also solche Warnhinweise haben also möglicherweise eine abschreckende Wirkung, weil man vielleicht doch nochmal eindrücklich daran erinnert wird, dass das Schnitzel oder das Gulasch teuer erkauft ist.
Ja, nicht nur was das Klima angeht, ne, auch Gesundheit. Zu viel Fleisch erhöht Risiko für Herzinfarkt, Krebserkrankungen und noch eine Menge mehr.
Also wir können festhalten, wenn durch solche Hinweise Leute auch nur 5% weniger Fleisch essen würden, dann wäre das immer noch ein kleiner Erfolg. Ja.
Ja.
Aber mal ehrlich, also wenn ich gucke, was die Warnhinweise auf meinen Zigarettenschachteln mit mir machen, Die habe ich ja gesagt. Also ich verdränge die im Grunde gleich wieder. Dann frage ich mich schon, funktioniert sowas überhaupt im echten Leben? Also wo ich gar keine Forschenden neben mir stehen habe, die mir auf die Finger gucken. Ich habe aber einfach gerade Bock auf Fleisch. Dann nehme ich es halt. Also die Studie war auch noch nicht mal mit richtigem Essen. Die sollten ja nur Bilder angucken.
Ja, also du sprichst da einen ziemlich wunden Punkt an bei solchen Studien mit Umwelt- oder Klimalabels, Etiketten, wie auch immer. Also es gibt da relativ viel Forschung zu und ganz oft ist es so, dass in der Studie an der Uni oder der Befragung online, da wird eine Wirkung nachgewiesen, funktioniert alles, schreckt ab und dann testet man das im Supermarkt und die Leute kaufen halt trotzdem das Fleisch.
Und die Zigaretten.
Ja. Genau. Ja.
Also, was machen wir denn jetzt damit? Sollen wir das alles sein lassen dann doch?
Ja, warte, ich habe noch eine Studie für dich. Da ging es auch um Warnhinweise vor Fleisch, aber ohne diese fiesen Bilder. Die hatten auch keine
Fleisch. Na toll. Okay, also lassen wir es alles. Ja?
Nein. Also wir können ja mal wohin gucken, wo es sowas tatsächlich schon gibt im Real Life.
Okay, wo sind wir? Oh, das klingt nach Kantine, Mensa. Ist das hier bei uns?
Nee, bei uns gibt es sowas nicht, aber in allen Berliner Unimensen zum Beispiel, und das sind echt viele, da gibt es eine Klimakennzeichnung für alle Essen. Und die zeigt ganz gut, finde ich, welche Schwierigkeiten es bei sowas auch geben kann. Also versetz dich vielleicht jetzt nochmal schön in deine Studizeit.
Ja, die war nicht so lang, 1,5 Semester Raumplanung. Aber ist egal. Also ich hatte, ja, okay, ich war auch in der Mensa.
Ja. Du stehst jetzt in der Essensschlange in der Mensa und auf der Anzeige steht für heute das hier auf dem Plan. Das ist übrigens Speiseplan von heute.
Okay, also es gibt Cremesuppe von Romanesco zum Beispiel. Das hat hier vorne so ein orangenes Ampelfeld.
Genau.
Das soll mir bestimmt was sagen.
Ja, das heißt, es ist nicht ganz so gesund. Wahrscheinlich ist relativ viel Fett drin, würde ich tippen.
Okay, aber dafür hat es ein grünes Wölkchen, wo CO2 drin steht. Grün ist bestimmt gut.
Genau, das ist gut. Das heißt, dass es einen niedrigen CO2-Ausstoß hat, dieses Essen.
Und einen grünen Wassertropfen.
Genau, auch also gut. Im Anbau haben die Zutaten nicht so viel Wasser verbraucht. Aber vielleicht kannst du mal auf den Nachtisch gucken, den es heute gibt. Vielleicht fällt dir was auf.
Joghurt ist gesund, aber hat eine rote CO2-Wolke und einen gelben Wassertropfen. Also ist dann, heißt klima- und wassertechnisch ist nicht so toll.
Ja, ich tippe mal, dass das ist wegen dem Joghurt. Ne? Die Kuh, von der die Milch für den Joghurt kommt, die hat halt Treibhausgase freigesetzt.
Die hat gepupst.
Genau.
Ja, und dann gibt's Karamellpudding.
Yes.
Der ist CO2-technisch und wassertechnisch top. Aber ist nicht so gesund.
Ja, also er ist vegan anscheinend, also ohne Milch, aber ja, halt nicht so gesund. Was machst du jetzt mit der Info? Also musst dich jetzt halt schon entscheiden, ne? Gesundheit oder Klima und Umwelt?
Oder Geschmack. Also in dem Fall ist tatsächlich einfach, ich mag keinen Karamellpudding.
Ja, gut.
Ja, also okay, aber beim Fleisch muss ich jetzt nicht wählen zwischen Gesundheit oder Klima, sondern zu viel Fleisch ist ungesund und schlecht fürs Klima und für die Umwelt.
Das stimmt.
Also,
ich glaube, letzten Endes sind solche Kennzeichnungen schon sinnvoll, so komplex sie auch sind, weil man damit einfach ein Gefühl dafür kriegt, was hat mein Essen eigentlich für einen Effekt auf Klima und Umwelt. Das hat man ja sonst nicht so direkt, diese Rückmeldung. Aber ich glaube, man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass sowas die Entscheidung, was esse ich jetzt, nicht unbedingt immer einfacher macht.
So, Sophie. Stell dir mal vor, du guckst auf dein Bankkonto und dann stellst du fest, dass da nur noch halb so viel drauf ist, wie du gedacht hast.
Was, oh nein.
Was machst du?
Ja, ich laufe panisch im Kreis oder so.
Okay. Ja. Und würdest du drüber nachdenken, vielleicht das eine oder andere nicht zu kaufen?
Na
nicht
klar.
Auszugeben?
Erstmal keine Klamotten mehr, zwei Jahre lang oder so.
Okay, also so ähnlich war das alles nämlich am Montag mit einer neuen Studie zur Erderwärmung. Es gibt ja schon länger so Berechnungen, wie viel CO2 oder andere Treibhausgase wir insgesamt noch weltweit in die Atmosphäre pusten können, um trotzdem die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Und diese neue Studie, die sagt mal eben, unser CO2-Budget ist nur halb so groß wie gedacht. Also wir dürfen nur noch halb so viel CO2 ausstoßen, wie der Weltklimarat im letzten Bericht ausgerechnet hat vor ein paar Jahren.
Ja, die neue Studie vom Imperial College in London, die sagt jetzt, wir können statt 500 nur noch 250 Gigatonnen CO2 ausstoßen, wenn wir wenigstens eine 50-prozentige Chance haben wollen, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Und da gucken wir jetzt mal, was das für uns bedeutet.
Ja, warte mal kurz, also das darfst du gleich sagen, was das für uns bedeutet. Aber erstmal würde mich schon interessieren, Hat sich da jemand verrechnet oder wieso ist das plötzlich nur noch halb so viel?
Also eigentlich ist das gar nicht so plötzlich und viele Forschende, die diese neue Studie sich angeguckt haben und kommentiert haben, die sagen auch, das ist nicht mal überraschend, sondern es gibt dafür zwei einfache Gründe. Also erstens haben wir seit diesem Weltklimabericht, dem letzten, schon einen Teil des Budgets verbraucht.
Ach so,
ja, die Zahlen damals, ja, die galten für die Zeit ab 2020, also vor 3 Jahren. Und in den 3 Jahren haben wir nach den aktuellen Zahlen ungefähr 120 Gigatonnen CO2 schon ausgestoßen.
Okay, da bleibt aber noch was übrig.
Ja.
Ne?
Und das Zweite ist jetzt aber, dass diese neue Studie die Wirkung von Aerosolen neu berechnet hat.
Also diese kleinen Teilchen, die in die Luft kommen, wenn wir zum Beispiel Kohle verbrennen, Rußteilchen und sowas. Und die sind schlecht für die Luftqualität, sollte man besser nicht zu viel von einatmen, aber auch ein bisschen gut fürs Klima, ne? Weil sie eben Sonnenlicht in den Weltraum zurückwerfen und die Erde kühlen.
Ja, das ist echt blöd. Also wenn wir weniger Kohle verbrennen oder weniger Verbrennerautos fahren, dann gelangen nämlich weniger Aerosole in die Luft und dann fehlt der Kühleffekt. Und zwar praktisch sofort, weil Aerosole nur ganz kurz in der Atmosphäre bleiben.
Das heißt, wenn wir jetzt heute ein Kohlekraftwerk abschalten, dann haben wir kurzfristig ein bisschen weniger Kühlung dadurch. Langfristig sparen wir natürlich eine Menge CO2 und das ist eigentlich das Wichtigere.
Ja, genau. Aber neue Studien, die haben eben gezeigt, dass dieser Kühleffekt der Aerosole, der dann ja wegfällt, ne, wenn wir das Kohlekraftwerk abschalten, dass der 1/3 stärker ist als bisher angenommen. Und das wurde jetzt in der neuen Berechnung berücksichtigt und deshalb bleibt weniger CO2 übrig für uns.
Wie lange reicht uns das denn jetzt noch?
Also, wenn wir genauso weitermachen wie bisher, dann haben wir noch 6 Jahre. Dann müssten wir radikal auf 0 runterfahren, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen.
Okay, also 6 Jahre und dann alles abschalten von einem Tag auf den nächsten. Okay, ist ja jetzt nicht unbedingt so realistisch.
Nee, realistischer wäre, dass wir das Schritt für Schritt machen. Ja, ist ja auch die Planung. In der Studie gehen sie dann davon aus, dass wir 2035 bei Netto-Null-Emissionen sein müssten, wenn wir das jetzt nach und nach verringern, den Ausstoß. Netto-Null heißt dann, wir stoßen nur noch so viel aus, wie wir gleichzeitig kompensieren, durch neue Wälder oder durch CO2-Speicher oder was auch immer.
Weltweit, ne?
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, stehen die Chancen 50-50, dass das reicht für 1,5 Grad. Und wenn wir wenigstens das 2-Grad-Ziel schaffen wollen, dann haben wir bis 2050 dafür Zeit. Dann läge die Chance, zumindest diese 2 Grad einzuhalten, immerhin bei 90%. Andere Berechnungen gehen auch davon aus, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben. Aber die Klimaschutzziele der EU, die sind zurzeit auf 2050 ausgerichtet.
Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ehrlich gesagt, kommt rüber, ganz so genau weiß man es nicht.
Wie es weitergeht und welche Ziele wir einhalten müssen, damit wir noch, ja, das stimmt. Das stimmt leider. Dazu sind in diesen ganzen Modellen einfach zu viele Unwägbarkeiten drin. Es lässt sich eben nicht 100%ig sagen, wie schnell sich die Erde erwärmt, weil einfach alles mit allem zusammenhängt. Also das spielt auch eine Rolle, wie schnell die Permafrostböden auftauen und Methan freisetzen, auch ein Treibhausgas, wie schnell das Eis an den Polen schmilzt und dann weniger Sonnenenergie reflektiert, auch wie stark Naturphänomene wirken, ja, El Niño zum Beispiel oder Vulkanausbrüche spielen alle eine Rolle.
Oder wie viel Fleisch wir essen und dafür den Regenwald abholzen.
Genau, aber am Ende ist doch klar, auch wenn wir die günstigsten Zahlen nehmen, müssen wir schnell den CO2-Ausstoß runterfahren. Die Forschenden sagen ja auch, selbst wenn wir die 1,5 Grad überschreiten, dann geht es trotzdem darum, die Erderwärmung zu stoppen, weil einfach jedes Zehntel Grad am Ende große Auswirkungen hätte.
Und da kommen wir ja sogar auch ein bisschen voran. Also da sagen ja auch Klimaforschende, was schon gut gelaufen ist. Erneuerbare Energien sind inzwischen konkurrenzfähig mit fossilen Energien. Und ne, wenn die günstiger werden, sind sie auch irgendwann Selbstläufer. Und inzwischen haben sich die meisten Staaten damit angefreundet, dass wir wirklich die Emissionen auf Null kriegen müssen. Also wirklich 0,0. Und das war lange Zeit auch nicht so klar.
Nee, da sollten wir weiter dran arbeiten. Und damit kommen wir zum nächsten Thema.
Jetzt geht es erstmal um Artenschutz und um Licht.
Und um Kürbisse.
Ja, also ich esse die ja eigentlich lieber, aber andere Leute stellen sie sich lieber vor die Tür oder ins Fenster und packen ein kleines Teelicht rein oder so.
Ja, ist ja die dunkle Jahreszeit jetzt und das heißt auch Zeit der Lichterketten.
Und die Straßenlaternen gehen auch früher an und für Tiere und Pflanzen heißt das erstmal große Verwirrung.
Die wissen nämlich gar nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Ja? Und das beeinflusst nicht nur einzelne Arten, sondern ganze Ökosysteme.
Und zwar nicht nur über der Erde, sondern tatsächlich auch unter der Erde.
Zu dieser Lichtverschmutzung hat die britische Wissenschaftsakademie gerade einen ganzen Schwung an Studien in einem Sonderheft rausgegeben. Und Sophie, fasst euch mal kurz zusammen, was da drin steht.
Die Basics.
Lichtverschmutzung fängt nicht erst da an, wo man alles taghell erleuchtet. In Studien mit Mini-Ökosystemen im Labor kam raus, dass schon eine Beleuchtung, die weniger hell ist als der Vollmond, das Verhalten und die körperlichen Reaktionen von einigen Tieren und Pflanzen merklich verändert. Zum Beispiel waren Taginsekten plötzlich auch nachts unterwegs und fraßen mehr. Und wenn dann plötzlich Tag- und Nachtinsekten aufeinandertreffen, kann das ganze Nahrungsnetz verändern. Seltene Tiere und Pflanzen verlieren möglicherweise ihre Nische und dann sinkt die Artenvielfalt. Bei starkem Licht, wie direkt unter einer Straßenlaterne, wuchsen bestimmte Pflanzen ein Drittel weniger und es wuchsen weniger unterschiedliche Pflanzen. Und auch unter der Erde tut sich was, wenn es nachts mehr Licht gibt. Da waren zum Beispiel mehr Fadenwürmer unterwegs und es war weniger Wasser im Boden, vielleicht weil die Pflanzen mehr davon aufsaugen und über ihre Blätter abgeben.
Und die Lichtverschmutzung nimmt zu. Weltweit jedes Jahr im Schnitt um 10%. Auf der Erde gibt es inzwischen keinen absolut dunklen Ort mehr. Das muss man sich mal klar machen. Den kriegen wir auch wahrscheinlich nicht mehr wieder. Aber zumindest könnten wir was tun, damit es nachts weniger hell ist.
Und es passiert ja auch schon viel. Also verschiedene Orte rüsten ihre Straßenlaternen um. Und zwar nochmal, weil vor einiger Zeit wurde viel Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Ist einerseits toll, weil die viel weniger Energie brauchen als die alten Laternen.
Aber für Insekten ist das doof, weil das Licht weißer ist als die alten gelben Laternen. Also eigentlich ist es blauer, aber es sieht halt weißer aus. Und dieses blaue Licht, das stört die Insekten in ihrem Rhythmus noch mehr als das gelbe Licht. Und meistens ist es auch noch heller.
Eine gute Nachricht ist, es gibt auch einfach eine gelbe LED-Beleuchtung, die man nehmen kann. Die muss man einfach nur austauschen. Und das machen auch viele Kommunen schon. Und was die auch machen, ist, die Laternen nachts irgendwann ausschalten, generell ein bisschen dimmen und so abschirmen, dass sie auch nur nach unten leuchten. Und das hilft auch alles.
Und nicht nur die Kommunen, wir können auch was tun. Also wer einen Garten hat, der könnte den ja nachts auch dunkel lassen, auch wenn das natürlich mit Beleuchtung hübsch aussieht oder wenigstens nicht die ganze Nacht das Licht leuchten lassen. Jetzt kommt ja auch die Adventszeit, also am besten trotzdem keine Lichterketten draußen lassen oder irgendwann ausmachen.
Und möglichst dann gelbe oder so orangene LEDs nehmen. Es gibt auch extra Amber-LEDs, heißen die. Die machen so bernsteinfarbenes Licht und die sollen Insekten am wenigsten stören. Ist bestimmt auch ganz hübsch.
Ja.
Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was man alles tun bzw. lassen kann, dann haben wir euch ein paar Tipps in den Shownotes verlinkt.
Und bitte keine Lichterketten, die blinken.
Nein, blinken ist ganz schlimm.
Ja.
Oder diese Rentiere aus diesen LED-Schläuchen.
Oder Nikoläuse da auf ihren riesen Schlitten und der ganze Balkon glitzert, blinkt.
Was geht?
Was geht? Unter der Überschrift gucken wir jede Woche, was wir und was ihr tun könnt für den Umwelt-, Arten- und Klimaschutz.
Oder ob es da aus diesen Bereichen gute Nachrichten gibt, die wir erzählen können.
Genau. Und genau das macht die UNO nämlich auch.
Die hat sich das bestimmt von uns abgeguckt.
Naja, also worum es jetzt geht, ja, das gibt es schon ein bisschen länger als unseren Podcast. Diesen Preis nämlich, das UNO-Umweltprogramm, kurz UNEP, zeichnet einmal im Jahr nämlich die Champions of the Earth aus. So heißt der Preis. Und diese Woche war es wieder soweit.
Und dieses Jahr ging dieser Preis an 4 Menschen, die gegen Plastikmüll kämpfen. Und einen dieser 4 stellen wir jetzt euch mal vor.
Genau, das ist José Manuel Moyer aus Santiago in Chile. Viel Plastikmüll stammt ja aus Verpackungen und Moyer arbeitet daran, diese Verpackungen zu vermeiden. Er stammt aus einem armen Vorort von Santiago und da hat er irgendwann festgestellt, dass es in diesem Vorort nur kleine Lebensmittelläden gab, keine großen Supermärkte und dass die Menschen, die sowieso schon weniger Geld hatten, dadurch mehr für ihre Sachen bezahlen mussten, weil halt die kleinen Läden teurer sind.
Und wenn man dann da wohnt, hat man wahrscheinlich auch gar nicht die Wahl, woanders einzukaufen, weil das vielleicht auch zu weit weg ist und die Fahrt dahin kann man sich gar nicht leisten.
Genau, und Moyer hat festgestellt, dass diese kleinen Läden auch deshalb teurer waren, weil sie kleinere Packungen verkauft haben und dass dadurch außerdem mehr Plastikmüll anfiel. Und seine Lösung war aber jetzt nicht, Supermärkte in die Armenviertel zu locken, sondern er hat Nachfüllstationen entworfen. Für Shampoo, für Waschmittel, Putzmittel, also Sachen, die nicht verderben und die alle brauchen.
Also sowas, was bei uns auch in Unverpacktläden gibt.
Genau. Und aber Moyer hat jetzt keine eigenen Läden aufgemacht, sondern hat diese Nachfüllstation in den kleinen Läden aufgestellt, die es schon gab. Und die wieder auffüllbaren Flaschen, die er anbietet, die haben außerdem einen kleinen Chip. Und jedes Mal, wenn man dieselbe Plastikflasche wieder benutzt, kriegt man noch einen kleinen Bonus.
Also voll digital
auch. Ja, wichtig ist halt, dass es alles bezahlbar ist. Moyer sagt, die Menschen entscheiden sich im Grunde immer zwischen ihrem Geldbeutel und dem Planeten. Also müssen wir besser und billiger sein.
Und damit sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende unserer Folge. Was fandest du denn jetzt besonders spannend? Was hat dich bewegt?
Also tatsächlich diesen letzten Gedanken, dass wir besser und billiger sein müssen, wenn wir die Umwelt schützen wollen. Und aber auch, dass das geht. Also dass das offenbar gerade in ärmeren Ländern geht. Da können wir uns vielleicht eine Scheibe von abschneiden.
Hm. Mich hat das nochmal daran erinnert, dass wir wirklich lange drüber reden können, was man alles tun könnte zum Klima und zum Artenschutz. Also ne, lieber Ökostrom nehmen und besser Hafermilch trinken und Lastenrad fahren und so. Aber viele dieser Dinge sind halt einfach teuer. Und nicht alle Menschen können sich das leisten. Die haben überhaupt keine Wahl, schütze ich jetzt das Klima oder nicht. Deswegen finde ich es wichtig, dass es eben solche Projekte gibt. Im Kleinen, aber auch im Großen, ehrlich gesagt, muss langfristig die nachhaltige Variante günstiger sein. Hm. Ja, womit wir vielleicht auch wieder am Anfang wären beim Fleisch. Aber das erzählen wir vielleicht in einer anderen Folge.
Aber.
Deine Minute Natur.
Und jetzt tauchen wir nochmal ab in die Dunkelheit.
Und lauschen Fledermäusen auf Fidschi. Die finden das nämlich super, wenn es richtig dunkel ist. Danke an Friederike Seeger, die für uns aufgenommen hat. Das war's für diese Woche. Ich bin Matthias Wurms.
Und ich bin Sophie Stiegler. Ciao.
Tschüss, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.